Servus.
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zurück zu einer neuen Episode. Und zwar zur 98. What the heck?
Bald geht Endspurt in die 100. Episode, wo wir noch immer nicht, ehrlich gesagt, gerade ausgemacht haben, was wir da machen. Es kommt sicher irgendwas Spezielles, auch wenn es vielleicht danach kommt ein bisschen, aber es kommt irgendwas.
Ja.
Es ist momentan, um euch ein bisschen Einblick in unser privates Leben zu geben, wir sind ziemlich busy momentan.
Mhm.
Manchmal, vor allem wenn man so Podcast-Dingsy-Sachen macht, eher hobbymäßig, was wir halt machen, und man nebenbei wirklich ein privates Leben hat, Arbeit und so weiter und so fort. Manchmal crasht das alles ineinander und man muss Prioritäten setzen. Und wir lieben diesen Podcast zwar, jedoch ist er manchmal einfach nicht an erster Stelle, was in Ordnung ist.
Richtig, es geht manchmal einfach nicht anders, so gern wir auch wollen, aber manchmal ist dann einfach keine Zeit für das und das tut uns auch sehr leid, aber ja.
Wir wollen es halt dann auch nicht irgendwie urschlampig oder irgendwie ungenau oder so machen, dass wir dann nicht mit der Episode im Endeffekt zufrieden sind, weil ich will halt auch nichts posten, womit ich nicht zufrieden bin.
Ja, genau, ja.
Also hier Qualität über Quantität, würde ich jetzt mal sagen.
Genau.
Ja, also nur damit ihr euch auskennt und warum auch in letzter Zeit hier und da mal eine Woche ausgelassen worden ist und... Aber life is busy und wir sind hart am Hustlen und es ist viel zu tun und das Wetter war jetzt auch richtig geil. Jetzt ist gerade wieder schier.
Ja, ich weiß es.
Ja, ich war ganz kurz muss ich euch erzählen, meine Endorphine haben so hart verrückt gespielt. Die Sonne ist ein bisschen rausgekommen und auf einmal, ich war ein anderer Mensch. Ich war komplett grundlos glücklich, einfach nur weil... Deswegen war ich glücklich. Es bin einfach rausgegangen, war einfach glücklich, urschön. Und ich meine, ja, ein bisschen Regen. Wir hatten echt lang keinen Regen mehr. Also ist eigentlich auch in Ordnung. Aber ich hätte halt doch gerne wieder den Frühling jetzt. Wo man so, das ist so richtig so, man kriegt so einen Geschmack. Das Wetter gibt dir so einen leichten Ding zum Kosten und dann zieht es dir alles wieder weg, wo du dann nur den Guster bekommen hast.
Ja, das stimmt, ja. Ich freue mich auch auf den Frühling, beziehungsweise freue mich halt, wenn dieses Wetter wieder vorübergeht, obwohl es der erste Tag heute ist, aber trotzdem. Trotz meiner harten Allergie. Aber ich freue mich einfach, wenn das Wetter wieder schön ist. Und ich war auch am Dienstag, war ich auch so verwirrt, weil da bin ich nach der Arbeit, bin ich raus und auf meiner Seite war irgendwie... nicht unbedingt sonnig und ich gehe raus und ich habe meine Jacke an, beziehungsweise meinen Mantel und mir war so heiß. Mir war richtig heiß und es war richtig geil.
Schön.
Es war urschön. Ich habe es wirklich genossen.
Ich muss mich jetzt ganz kurz nur entschuldigen. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich schwöre, meine Nachbarn haben gerade Kleinkindergeburtstagsparty oder so.
Ja, man hört es ein bisschen.
Ja. Also sorry dafür, falls man es ein bisschen hört, aber...
That's life.
That's life. Die sind auch hart am Hustlen.
Genau.
ja gut, ich würde sagen, ich stelle uns vor und dann starten wir direkt, oder?
Yes, please.
Also, hey Leute, für alle, die uns noch nicht kennen, die Tami und ich, wir sind das Austrian True Crime Duo, ein True Crime Podcast, erstellt von uns beiden. Und, wieso sage ich und?
Wow. Ich weiß nicht.
Ich hatte jetzt einen dezenten Aussetzer, aber wir behandeln hier österreichische True Crime Fälle. True Crime Kriminalfälle.
Oh, mein Hirn. Ich kann die beide Wochen nicht aufmachen, vergisst einfach gefühlt alles.
Das gehört dazu, Leute. Aber ja, nochmal, falls ihr es nicht gecheckt habt, wir behandeln hier österreichische Kriminalfälle, entspannt, humorvoll, zwanglos. Natürlich immer in Gedanken an die Opfer und deren Angehörigen, weil es ja doch ernste Themen sind, die wir hier besprechen. Aber ansonsten wünschen wir euch viel Spaß, dass ihr uns beim Reden zuhört. Und ich bin gespannt, was du heute für einen Fall hast.
Yo. Ich hab heute einen kleinen Eifersuchtsmord für euch.
Oh, ja. Spice.
Nee, Spice. Ich kann aber keinen Namen sagen, also keinen richtigen Namen, weil das ist wieder so ein Fall, wo alle Namen geändert wurden. Und das möchte ich gleich am Anfang sagen, dass wirklich jeder Name, der da drinnen vorkommt, geändert wurde.
Hast du die Namen genommen, die geändert worden sind, oder hast du dir neue ausgedacht?
Nein, ich habe mir die Namen aus dem Buch genommen, die okay. waren schon geändert da drinnen. Wir haben das Jahr 2001 und wir befinden uns im Dezember. Wir haben einen Montag, und das war kurz vor Weihnachten, ich habe leider kein genaues Datum, aber auf jeden Fall ist da ein Mann in seinem Firmenauto auf der Bründerstraße unterwegs und er fährt halt so und auf einmal verspürt ihn halt ein dringendes Bedürfnis und er bleibt auf einem Parkplatz dort irgendwo halt dann rechts stehen, geht zu einem Waldrand.
Ich kenne den Fall.
Wirklich?
Ja.
Den kennst du?
Ist es dann irgendwie... Ich habe das gleiche Buch, glaube ich, was du auch okay. hast. Okay, ja, aber ja, ich habe ihn nur mal im Buch gelesen, aber sonst, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Aber so. Brünnerstraße, da hat es gerade bei mir geläutet.
Ah, okay, passt. auf jeden Fall ist er dann nicht wirklich zum Erleichtern gekommen, weil es war nämlich so, dass er unter einer dünnen Schneeschicht eine verkohlte Leiche findet bei diesem Waldrand und er tritt halt näher, um einen genaueren Blick drauf zu werfen. Ich weiß so nicht, warum. Ich hätte sofort die Polizei gerufen, but okay. Aber auf jeden Fall, also dann sieht
er... Er wollte nur sicher gehen, ob es eh keine so eine Schaufensterpuppe ist.
Das wäre doch anders verbrannt, wenn das eine Schaufensterpuppe ist, oder?
Ja, aber ich glaube, stell dir vor, du siehst das. Ist dein erster Gedanke, ich meine, okay, wenn man vielleicht einen True-Crime-Podcast hat, ja. Aber wenn du ein, unter Anführungszeichen, normaler Mensch bist, ist das erste Mal, was du denkst, boah, das ist fix eine Leiche, die angebrannt ist. Außer du siehst halt die komplette Leiche da liegen.
Ja. Also
ich würde auch zuerst kurz schauen, bin ich mir sicher, und dann die Polizei rufen, bevor ich...
Okay.
Ja.
Na wurscht,
ja,
auf jeden Fall hat er dann eh die Polizei gerufen, als er dann gesehen hat, dass es sich eben um eine Leiche handelt und dass zu dieser Fundstelle und hinweg halt, hinweg, von dort weg.
Hinweg.
Hinweg mit dir. Und von dort weg Reifenspuren geführt haben, hat er dann eben die Polizei verständigt und weil sich halt dann diese Fundstelle ein paar Kilometer außerhalb von Wien befunden hat, hat das dann nicht die Polizeidienststelle halt in Wien übernommen, sondern die in Niederösterreich. Und sie verständigen den Gerichtsmediziner Professor Daniel, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Risser. Und der stellt bei der ersten Begutachtung eben die massiven Brandspuren fest am ganzen Körper und er findet auch noch am linken Unterarm Kleidungsreste. Dann findet er noch auf der Stirn schwere Verletzungen durch einen stumpfen Gegenstand und er hat dann auch noch angemerkt, dass der Fundort mit Sicherheit nicht der Tatort ist, weil ich glaube, dann rundherum hätte man natürlich auch dann die Brandstelle dann auch noch gesehen. Und was er noch so auf den ersten Blick auch noch feststellen konnte, war, dass das Opfer so circa zwischen 20 und 40 Jahre alt war.
Ach, eh nicht so eine große Altersspanne dazwischen.
Nein, gar nicht. Bei der weiteren Begutachtung findet er dann am linken Ohr der Leiche einen Ohrstecker. Das war so ein goldenes Dreieck. Und der wird auch dann in den Medien erwähnt, als über den Leichenfund berichtet wird. Und noch am selben Abend hat sich dann ein Mann gemeldet. Und das war der Bruder des 36-jährigen Gerald Wildner. Sagt der Name, also sagt der Fall jetzt was, auch mit dem Namen, also mit dem gefälschten Namen?
Ich kann mich nicht mehr an die Namen erinnern, aber ich kann mich halt erinnern, circa was passiert.
Okay.
Aber nur ganz grob so.
Okay, alles klar. Der Bruder berichtet dann, dass er mit seiner Mutter schon am Vortag eine Abgängigkeitsanzeige erstattet hat, weil der Gerald ist nämlich in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht nach Hause gekommen. Und das wissen sie deshalb, weil der Gerald nämlich seit der Scheidung vor ein paar Jahren eben von seiner Frau, ist er wieder zu seiner Mutter nach Hause gezogen.
Kannst du dir das vorstellen, so als erwachsener Mensch lässt sich scheiden und dann ziehst du wieder zu deiner Mutter?
Ich finde das schon ganz nice.
Wirklich?
Ja, stell dir vor, ich kann bei meiner Mama wohnen und ich kriege Mama-Essen und ich kann mich schon einkuscheln und wir machen Filmabende und...
Das ist sowas für mich, das... Kommt mir gar nicht. Also natürlich, bevor ich auf der Straße sitze, aber ich denke mir so, in dem Alter.
Ja, ich meine, wenn es nicht ganz anders geht, vor allem, weil er halt auch arbeitslos war, das ist halt dann auch nochmal ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Also er hat halt wo ausgeholfen, aber da hat er es halt nicht so viel Geld verdient, dass sich halt eine Wohnung leisten kann.
Okay, ja, natürlich eben, wie gesagt, aber, bevor ich auf der Straße sitze, ja klar. Ja,
voll. Aber ich habe gerne mit meiner Mama, also ich habe gerne daheim gewohnt, deswegen. Ich meine, ich bin mir sicher, dass du auch gerne daheim gewohnt hast, darum geht's nicht, aber ich verbringe gern Zeit mit meiner Mama und ich glaube, das wäre so.
Ja, ich verbringe auch gern Zeit mit meiner Mama, aber ich möchte nicht mit dir wohnen. Halt, Mama, falls du das hörst, ich liebe dich, du bist ein toller Mensch und ich war gerade, bevor ich diesen Podcast aufnehme, mit dir Mittagessen, aber ich möchte nicht mehr mit dir zusammen wohnen. Bussi.
Ja, ich meine, ich verstehe es auch irgendwo, wenn dann halt irgendwo der Zeitpunkt kommt oder wenn man halt dann selber nicht mehr möchte, vor allem wenn man sagt, man ist halt Ende 30, dass man halt nicht mehr nach Hause ziehen möchte zur Mutter.
Eher bei aber so in Krisensituationen.
Genau, ja, voll. Er hat eine U10-Mannschaft trainiert und das hat er gemacht beim Fußballverein in Floridsdorf und die haben sich halt dann auch schon Sorgen um ihn gemacht, weil er nämlich zur Weihnachtsfeier, die am Samstagnachmittag stattgefunden hat, nicht anwesend war.
Weißt du, bei welchem Fußballverein er war?
Nein, leider nicht. Okay. Leider nicht. Wieso?
So, weil ich ein paar so kenne. Also für alle, die es nicht wissen, ich bin am 21. aufgewachsen. Also ich kenne dort meine Hood.
Kennst dich Hood.
Und dann kenne ich auch ein paar Fußballvereine und wäre interessant gewesen.
Ja, ich glaube halt ein bisschen weiter draußen, weil das war halt in einem Bereich, wo halt eigentlich mehr Einfamilienhäuser herum waren.
Ja, also da, wo meine Oma ist, da wo ich ja aufgewachsen bin, das ist ja auch dort so Häusergegend. Mm. Und da hat es auch so
ein Fußballplatz.
Ja, eben. Deswegen frage ich.
Vielleicht ist das der. Oh mein Gott.
Kann nie sein.
Ja, maybe.
Maybe.
Maybe. Who knows? Aber ich schaue dann mal nach, wie viele Fußballvereine es in Floridsdorf gibt und vielleicht.
Viel Spaß.
Ich meine, von 2001 zu 2022 hat sich vielleicht. Wobei, ich glaube nicht, dass man einfach einen. Okay, egal, das tut nichts.
Ja, wie dem auch sei.
Ja, genau. auf jeden Fall haben sich die halt dann auch schon große Sorgen gemacht um ihn, eben weil er nicht zu der Weihnachtsfeier gekommen ist und sie haben ihn halt natürlich auch dann versucht, am Handy zu erreichen. Aber die Versuche sind alle fehlgeschlagen. Die Polizei hat dann den Bruder so nach besonderen Merkmalen gefragt, irgendwie, ob es Operationsnarben gibt oder irgendwelche speziellen Schmuckstücke oder irgendwelche anderen Sachen, wo man halt dann noch erkennen könnte, beziehungsweise was helfen könnte, schneller die Leiche zu identifizieren. Und dabei hat er halt diesen Ohrstecker oder diesen Ohrring erwähnt, dieses goldene Dreieck. Und das war ja eben der, den man bei der Leiche gefunden hat. Und die Kriminalbeamten sind sich eigentlich da schon relativ sicher, dass es sich bei der Leiche um den Gerald handelt. Aber die letzte Gewissheit, meinte ich, würde halt dann die Obduktion bringen. Das konnten sie aber nicht am selben Tag machen, sondern mussten das halt einen Tag nach hinten verschieben. Also ich glaube, die wurde dann am Dienstag durchgeführt, am nächsten Tag, weil halt die Leiche dann noch gefroren war, eben wegen dem kalten Wetter. In der Zwischenzeit wurden dann auch noch mehrere Freunde und Angehörige befragt und alle haben ihn eigentlich als relativ zuverlässigen Mann beschrieben, also auch pünktlichen Mann, nicht irgendwie jetzt, wo man sagt, der, keine Ahnung, zum Beispiel meldet sich da nie oder kommt da zu spät oder kommt überhaupt nicht, ohne sich irgendwie kurz Bescheid zu geben oder sonstige Sachen. Dann zu seiner Ex-Frau hatte er keinen Kontakt, genauso wie zu dem gemeinsamen Kind. Aber ich weiß leider Gottes nicht, wie alt die waren zu dem Zeitpunkt und auch aus welchem Grund die halt keinen Kontakt hatten. Sein Leben hat sich prinzipiell eigentlich nur um diesen Fußballverein gedreht und auch eben das Training der U10-Mannschaft. Aber er hat halt eben das, was ich vorhin meinte, wo er halt ausgeholfen hat, er war halt nicht nur Trainer dort von dieser Mannschaft, sondern er hat doch diese ganzen handwerklichen Sachen übernommen, wenn irgendwas kaputt war oder irgendwie sowas. Und
so da Handyman.
Hat er ein bisschen Taschengeld bekommen sozusagen. Was dann ein sehr wichtiger Hinweis für die Polizei war, der kam dann von den Vereinskollegen. Und zwar haben die erzählt, dass der Gerald seit einigen Wochen sich mit einer Frau trifft. Und die ist genauso wie er geschieden und ihr Name ist Barbara Fuhrmann. die hat in der Nähe vom Sportplatz, hat sie in einem Einfamilienhaus gewohnt und ihr Sohn, der hat auch auf diesem Sportplatz Fußball gespielt. Also er war auch bei einer Mannschaft dabei. Und die Vereinsmitglieder haben dann auch noch ausgesagt, dass sie den Gerald am Freitagabend mit der Barbara in dieser Sportplatzkantine gesehen haben. Und die beiden haben sich dann gegen 22:30 am Abend gemeinsam von dort verabschiedet und sind dann zu ihr ins Haus. Und die Polizei nimmt halt dann mit ihr Kontakt auf, um das erstens mal zu bestätigen und zweitens herauszufinden, wie halt dann noch der weitere Abend verlaufen ist. Und sie erzählt halt, dass der Gerald sie nach Hause begleitet hat und dort haben sie halt dann auch ein Bier getrunken und halt ein bisschen gequatscht und kurz vor 00:30 in der Nacht macht er sich dann am Heimweg. Und weil er selbst kein Auto hatte, wollte er halt noch versuchen, die letzte Straßenbahn bzw. den Nachtbus zu erwischen. Und die Barbara hat dann halt dann gebeten, dass er sich vielleicht dann kurz meldet, wenn er daheim ist. Aber das ist halt so wie bei uns zum Beispiel. Wir sagen uns, ja, melde dich, wenn du daheim bist. Und dann haben wir eh auch vor ein paar Episoden, glaube ich, auch besprochen. Also in einer Episode dieses... Manchmal vergisst man es halt dann. Und dann, wenn was wäre... Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich dann mehrere Tage klarerweise, oder halt zumindest eigentlich schon einen Tag nichts von dir höre, weil wir, Marina und ich hören das eigentlich jeden Tag und wenn wir uns nicht hören, ist es schon komisch. Und da weiß ich halt rundherum, würde ich dann irgendwo was mitbekommen, beziehungsweise halt fragen, habt ihr ja, was von der Marina gehört? Aber die Barbara sagt halt aus, dass sie sich nicht wirklich Sorgen gemacht hat, weil er nicht der große Telefonierer war, aber... Ja, also keine Ahnung. Ich meine,
wie gesagt, so ich vergesse dann auch oft, wenn wir uns gesehen haben und du sagst, ja, aber melde dich, wenn du zu Hause bist. Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann melde ich mich halt nicht. Ja. Aber nicht, also halt einfach honestly, weil ich vergesse und nicht dran denke. Aber, und da würdest du jetzt auch nichts denken. Aber wie gesagt, wenn du dann am nächsten Tag nichts von mir hören würdest oder so, dann wäre es halt seltsam.
Ich muss jetzt sagen, untertags zum Beispiel würde ich mir jetzt nicht unbedingt so große Sorgen machen. Aber ich sage jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt fort sind, ich meine, okay, wenn man halt betrunken ist, dann ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger zum Schreiben, aber wenn man jetzt nicht betrunken ist, nehmen wir das jetzt so her, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Bar sind, was trinken und wir schlafen halt dann nicht beieinander, sondern du schläfst bei dir und ich schlafe bei mir daheim und wir melden uns dann nicht. Ich glaube, dann würde ich mir halt schon Sorgen machen, weil es halt mitten in der Nacht ist, kaum noch mehr draußen unterwegs. Das ist halt dann schon so, aber untertags, wenn du zum Beispiel von der Arbeit nach Hause fährst, ja, okay. Oder du fährst zu deinem Freund. Ich meine, kann auch was passieren, aber gehe ich eher weniger davon aus, als halt in der Nacht zum Beispiel.
Ja. Yeah.
Aber ja, auf jeden Fall hat dann am nächsten Tag ein Jäger in einer aufgelassenen Lehmgrube im Bezirk Gänserndorf eine Brandstelle entdeckt und er ruft dann auch die Polizei an und die kommen halt dann zu dieser Fundstelle und finden dort zwei Schlüsselbunde. Und nach weiterer Recherche finden sie halt dann heraus, dass der eine Schlüsselbund zu der Wohnung von Gerald gehört und der andere Schlüsselbund gehört zum Sportplatz in Floridsdorf. Bei der Obduktion, die halt dann auch an dem Tag dann gemacht wurde, wurde festgestellt, also am Dienstag, wurde festgestellt, dass Gerards Leiche erst dann angezündet wurde, als er schon tot war, weil in seiner Lunge wurde nämlich kein eingeatmeter Ruß gefunden. Mhm. Und die Todesursache war ein offenes Schädel-Hirn-Trauma, das durch mehrere Schläge auf den Kopf mit einem dumpfen Gegenstand zugefügt wurde. Ja. Weiters wird dann auch noch festgestellt, dass der Täter ein scharfes Messer benutzt hat und dem Gerald 4 Schnittwunden im Nacken hinzugefügt hat. Und weil ihm halt dann das offensichtlich noch nicht, immer nicht gereicht hat, hat er dann die Leiche angezündet. Der Mörder war halt sehr unaufmerksam und ich finde, da merkt man halt, dass, also meiner Meinung nach, dass er aus richtiger Wut heraus getötet hat, ohne groß nachzudenken. Weil er hat zum Beispiel halt nicht berücksichtigt, dass jetzt ein Ohrring oder halt Schlüssel in Feuer jetzt nicht unbedingt Schaden nehmen. Dann hat er die Leiche so schlecht versteckt, dass im Prinzip der Nächste unter Anführungszeichen gleich drüber gestolpert ist. Und die Reifenspuren hat er dann auch nicht.
Was für ein Amateur.
genau, die Reifenspuren hat er auch nicht sozusagen verwischt. Und was dann auch noch später rauskommt, ist, das Handy, was der Gerald dann verloren hat, hat der Täter in seiner Arbeit in den Spind eingesperrt. Wurde halt dann auch gefunden. Also sehr klug wurde es nicht gemacht und das war halt wirklich sehr unaufmerksam und eigentlich aus purer Wut, der Mord.
Auch nicht die hellste Leuchte.
Nee, gar nicht. Die Kriminalisten befinden sich dann halt eben wegen weiteren Befragungen auf dem Sportplatz und so langsam kommen sie dem Ziel näher. Das ist irgendwie urarg, weil sie haben am Montag haben sie die Leiche gefunden und am Dienstag konnten sie schon jemanden festnehmen. Das ist urschnell gegangen. Sie finden dann beim Sportplatz dann heraus, dass es einen Mann gibt, dem es gar nicht passt, dass die Barbara und der Gerald sich treffen und anwandeln. Und bei dem Mann handelt es sich um Erich Kammerlander. Und der Erich, der gehört dem Konkurrenzverein sozusagen an. Er ist verheiratet, er hat zwei Kinder und zudem ist, beziehungsweise war er zu dem Zeitpunkt 10 Jahre mit der Barbara liiert. Also eine kleine Affäre nebenbei, einfach mal 10 Jahre lang.
Wieso nicht?
Ja. Die Polizisten erfahren dann, dass der Erich in der Nähe der Brünner Straße eine Wohnung hat. Und auch ein Haus in der Nähe der aufgelassenen Lehmgrube besitzt. Und als er dann noch von der Barbara erfahren, dass der Erich in der Nacht, in der der Gerald halt bei ihr war, mehrmals angerufen hat, um halt zu erfahren, ob sie alleine ist und ob er halt dann zu ihr kommen kann, sind sie sich da auch ziemlich sicher, den Täter gefunden zu haben. Genau, das alles eben passiert am Dienstag. Und da fahren sie halt dann zu seiner Wohnung auf der Isener Brünner Straße und nehmen ihn zur Vernehmung aufs Remis.
Wir haben es heute drauf.
Ja, Tag war viel zu lang, wir haben eine Woche nicht aufgenommen, wir haben Fehler bei der Sprache. Aufs Revier, meine ich. Der Erich leugnet eine Zeit lang, irgendwas mit dem Mord zu tun zu haben, als dann aber die Ermittler ihm aber die Widersprüche in seiner Aussage dann zeigen, wie zum Beispiel ein fehlendes Alibi, weil er hat anscheinend zuerst gemeint, dass er mit seiner Frau unterwegs war, die konnte das dann aber widerlegen und er hat dann halt im Laufe der Nacht dann ein Geständnis abgelegt. Und zwar erzählt er, dass er in den 80er Jahren, also kurz zu einer Vorgeschichte, dass er in den 80er Jahren geheiratet hat, eben seine Frau, mit der hat er dann 2 Kinder bekommen und an seinem ehemaligen Arbeitsplatz hat er dann die Barbara kennengelernt und dort haben sie dann im Jahr 1991 eine Beziehung begonnen und das Ganze konnte er dann 8 Jahre lang vor seiner Frau verheimlichen. Eigentlich erschreckend, dass das so lang ging.
Damit meine ich halt so arg, dass das so lang funktioniert hat.
Das weiß ich eh. Ja. sie kommt dann aber halt dann, auch eben nach diesen 8 Jahren kommt sie ihm drauf und sie war bereit, ihm eine zweite Chance zu geben, aber natürlich dann nur unter der Voraussetzung, dass er sich von der Barbara trennt.
Obviously.
Genau, für den Erich kommt das aber überhaupt nicht in Frage und er führt die Beziehung zu der Barbara weiter und er trifft sie halt alles nur seltener, weil er will trotzdem die Beziehung, also die Ehe und die Sicherheit halt bei seiner Frau haben, aber trotzdem dieses aufregende und Abenteuer mit der Barbara.
Ja. So läuft's nicht, mein Junge, da musst du dir eine offene Beziehung suchen. Aber
richtig, richtig. Ja, auf jeden Fall, dadurch, dass der Erich halt dann die Barbara seltener trifft, ist die Frau in dem Glauben, dass er sich von der Barbara getrennt hat. Was mein Herz schmerzt, wirklich. Allein schon, dass er 8 Jahre lang, beziehungsweise eigentlich insgesamt 10 Jahre lang mit ihr liiert war, während er verheiratet war.
Ja.
Die Barbara ist mit der Lösung aber nicht wirklich zufrieden, weil warum sollte sie auch? Ich meine, sie ist Single, sie soll Spaß haben. Und sie drängt halt den Erich dazu, sich für sie zu entscheiden und sich halt von seiner Frau zu trennen und seine Familie zu verlassen, sich halt dann komplett auf sie einzulassen. Aber wie gesagt, das wollte er eben nicht. Er wollte weiter die Sicherheit von der Ehe haben. Als er aber dann eben dann nach und nach dann ein bisschen nachdenkt, kommt er eben zu dem Entschluss, dass sie sich halt für irgendjemanden entscheiden muss, weil irgendjemanden von den beiden würde halt verlieren. Entweder die Barbara, wenn er mit seiner Frau zusammenbleibt, oder die Frau, wenn er mit der Barbara zusammenbleibt. Er kommt aber halt dann zu spät drauf, weil die Barbara hat dann nämlich schon angefangen, sich mit dem Gerald zu treffen. Und das hat dem Erich halt nicht gepasst. Er hat dann weiter versucht, die Barbara wieder für sich zu gewinnen und die Versuche sind aber alle gescheitert. Und weil er sich halt von diesem jüngeren Mann dann bedroht fühlt, fasst er den Entschluss, ihn umzubringen.
Und weil es ja auch sonst nichts anderes gäbe, keine Möglichkeiten, keine Optionen, als den Menschen einfach zu töten. Mhm. Ich kann nicht akzeptieren, dass die Frau einen anderen Mann möchte. Nein, ich muss ihn töten. Uga, uga.
Uga, uga.
So gestört.
Am Freitagabend, also an dem Tag, wo der Mord passiert ist, nimmt der Erich gemeinsam mit seiner Familie an der Weihnachtsfeier von seinem Fußballverein teil und gegen 20.30 Uhr spielt er dann halt vor, dass er müde ist und seine Frau fährt dann mit den Kindern in die Wohnung in die Brünnerstraße und er selbst fährt aber ins Haus ins Weinviertel. Er ruft dann die Barbara halt von daheim die ganze Zeit an, um eben zu fragen, ob sie alleine ist, weil er möchte sie besuchen und bla 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 bla. Aber Ziel bei dem Ganzen war eigentlich nur herauszufinden, ob der Gerald bei ihr ist. Und als das dann bestätigt wurde, macht er sich in seinem Dienstauto, macht er mit dem Dienstauto auf den Weg nach Wien und nimmt halt dann dabei alles mit, was er für den Mord am Gerald benötigt, nämlich einen Hammer, ein Küchenmesser, eine Schnur und den Benzinkanister.
Alles, was man halt so mit sich nimmt.
Genau. In Wien angekommen, parkt er dann halt an irgendeiner dunklen Stelle bei der Busstation, wo man ihn halt ja nicht sehen kann. Und er parkt sich aber halt so hin, eben erstens, dass man ihn nicht sehen kann und zweitens, dass er das Haus von der Barbara gut beobachten kann. Während er also dann dort so sitzt und wartet, bis da irgendwas passiert, ruft er wieder mehrmals bei der Barbara an, um sie zu fragen, ob sie alleine ist, weil er möchte sie eben gern besuchen kommen. Und sie verneint das. Und sagt er, dass ihr neuer Freund da ist und danach dreht sie ihr Handy ab, damit eben keine Anrufe mehr von ihm durchkommen. Gegen 12:30 geht dann die Haustür auf und der Gerald kommt aus dem Haus und geht halt zur Busstation. Der Erich folgt ihm mit dem Hammer in der Hand. Und beim Gerald angekommen, verwickelt er ihn dann halt in einen Streit um die Barbara. Und als es ihm halt dann bis über den Kopf steht, schlägt er halt dann so lange mit der flachen Seite des Hammers auf Geralds Kopf ein, bis er dann zusammenbricht. Ouch. Ja. Anschließend hieft er dann den Körper von Gerald in den Kofferraum des Dienstautos, natürlich dann mit Plastikplane drunter, damit er ja nichts dreckig wird im Dienstauto.
Ja, und das hat er gedacht.
Genau. Dann eben, wie vorhin gesagt, das Handy vom Gerald, was ihm halt dann auf dem Boden fliegt, steckt er ein. Und das wird dann ein paar Tage später im Arbeitsspind gefunden. Und auf dem Weg dann ins Weinviertel überkommt ihn dann halt ein bisschen die Unsicherheit, weil er sich dann ein bisschen, also er ist sich nicht sicher, ob er den Gerald jetzt wirklich schon getötet hat oder ob er nur bewusstlos geschlagen hat. Und in der Angst, dass er halt eventuell aufwachen könnte, bleibt er stehen, geht nach hinten zum Kofferraum, legt die Schnur um den Hals von Gerald und sieht dabei fest zu, in der Hoffnung, ihn halt zu erdrosseln. Aber wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, er ist ja an dem offenen Schädelhirntrauma gestorben. Somit gehe ich eigentlich zu 99% davon aus, dass er da schon tot war. Nachdem das halt dann erledigt war und er sich jetzt zu 100% sicher war, dass der Gerald tot war, fährt er weiter zu der Lehmgrube. Dort holt er dann die Leiche aus dem Kofferraum, rollt sie über die Böschung runter, halt in diese Grube und fügt dann dort der Leiche noch diese 4 Schnitte in den Nacken zu. Danach übergießt er ihn dann mit 5 Liter Benzin, zündet ihn an und wartet dann dort so lange, bis die Flammen erloschen sind. Und erst danach steigt er dann in sein Auto, also lässt die Leiche halt dann dort liegen. Er steigt in sein Auto, fährt nach Hause und der arme Mann geht dann komplett erschöpft daheim gleich schlafen.
Und nein!
Ja!
Ich habe ja so viel Mitgefühl.
Nicht. Absolut. Am nächsten Tag, also halt dann am Samstag, kommt seine Familie ins Haus raus und sie verbringen dort gemeinsam den ganzen Tag. Und am nächsten Tag hat er dann Zeit mit der Barbara verbracht, weil die hat es nämlich nicht so wirklich geschafft, sich von ihm zu trennen.
Aber arg auch, wie kalt du sein musst, dass du den Typen umbringst und dann halt zu ihr gehst und so tust, das wäre nix.
Ja, voll,
oder generell
ja
dein Leben weiterlebst. Mm. Ich finde, das ist echt arg.
Dann am Sonntagabend hat er dann wieder die Unsicherheit überkommen, weil er hatte nämlich Angst, dass die Leiche zu nah an seinem Haus liegt, weil die Lehmgrube war ja in der Nähe von seinem Haus.
Und too late, bro.
Ja, ja. Er breitet halt dann die Plastikplane wieder im Kofferraum aus, fährt zu der Lehmgrube, holt die verkohlte Leiche aus der Grube raus, hebt sie ins Auto und bringt sie dann halt dann schlussendlich zu der Stelle, wo er dann aufgefunden wurde von dem Mann. Bei seiner Hauptverhandlung war der Erich dann voller Hoffnung, dass aufgrund seines freimütigen Geständnisses, dass es zu einer Strafmilderung kommen würde. Das wurde aber allerdings wegen der außerordentlichen Brutalität der Tatbegehung und der hohen kriminellen Energie nicht berücksichtigt. Sehr und er wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein Anwalt hat aber daraufhin eine Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt, wodurch dann die Haftstrafe von 22 Jahren auf 20 Jahre herabgesetzt wurde.
Ist auch okay, ich meine,
ja.
Ja, damit kann ich noch leben.
Genau, also wenn man jetzt rechnet, müsste er voriges Jahr rausgekommen sein, sofern er nicht schon früher entlassen wurde. Ich weiß aber leider nicht, wohin er dann, also in welches Gefängnis er gekommen ist, wie alt er genau war, also ich vielleicht um die 40 herum, wenn er halt älter als der Gerald war, aber genau kann ich es natürlich nicht sagen, kann auch 50 sein. Und ja, das war der Mord am Gerald Wildner.
Wahnsinn.
Yes.
Ich verstehe Morden ja generell nicht, im Prinzip. Aber so Sachen aus Eifersucht, das ist halt auch so was Dummes.
Oh yes, it is.
Also, it is. Ich meine, wie gesagt, Mord ist niemals nicht dumm. Ich glaube, der einzige Fall, wo es nicht dumm ist, ist, wenn es aus Notwehr ist und du dich wehren musst oder jemanden verteidigen musst.
Ja, voll.
Wenn dir halt wirklich jemand was Böses möchte und ja, wenn es so quasi dein Leben oder ein anderes Leben, würde ich mich persönlich auch wehren. Aber ich verstehe halt so Sachen aus Eifersucht oder solche komischen Motive, wo du dir nur denkst so, yo Leute, es könnte alles so easy sein, warum macht ihr das?
Ja, es könnte echt alles ein bisschen einfacher machen. Einfacher sein, die Leute machen es einfach extrem schwer.
Ja, das ist einfach so 90% harte Ego-Probleme, weil der einfach akzeptieren könnte, yo, die Frau hat jemanden Neues, die möchte mich jetzt vielleicht nicht so, dann akzeptiere ich das.
Richtig.
Vielleicht bade ich etwas im Selbstmitleid, esse ein bisschen zu viel Eis und schaue Schnulzen im Fernsehen, das ist mir egal, aber ich bringe niemanden um.
That's right. That's right.
Es macht mich Haas.
Verstehe ich. Mich hat es auch sehr Haas gemacht beim Durchlesen.
Glaube ich dir. Aber auf jeden Fall danke, es war ein sehr interessanter Fall.
Freut mich sehr.
Und ja, ich bedanke mich herzlichst.
Bitte gerne. Danke dir fürs Zuhören.
Immer gerne, mein Schatz.
No!
Okay, dann würde ich sagen, im Optimalfall findet ihr Bilder zu dem Fall auf unserem Instagram-Account.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder ihr schreibt uns einfach wie jeder andere normale Mensch, indem auf Instagram, da sind wir am aktivsten, da sehen wir eigentlich meistens immer alles. Schreiben wir zurück, liken wir, teilen wir.
Genau, meistens
whatever.
Immer.
ja, manchmal übersehen wir was, aber im Normalfall sind wir da hart am Start. Und ja, ich würde sagen, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Yes, bye bye.
Bye.